Es ist angenehm, an diesem Morgen in der Nähe eines großen Sees, des Sees Genezareth, der diese Tiefen, diese Temperaturunterschiede zwischen Nacht und Tag etwas abdämpft. Und wir sind aufgewacht an diesem Morgen. Ganz in der Nähe liegt unser Meister. Die Leute nennen ihn Rabbi, Jesus, Jesus von Nazareth. Wir befinden uns westlich des Sees Genezareth in dem Gebiet Galiläa. Galiläa, ein Bergland, dort liegt auch Kana, da wo diese interessante Hochzeit stattfand. Ein Gebiet jüdischen Lebens, unbedingt, aber auch des Lebens anderer Kulturen, des griechischen Lebens. Syrophönizien ist nicht weit entfernt. In diesem Gebiet ist Jesus groß geworden. Er hat dort seine Verwandten, Mom und Pap, Brüder und Schwestern. Er hat viele Befürworter, aber auch Gegner. Und wir sind mit ihm unterwegs. Ja, 12 Jünger sind berufen worden. Von Jesus höchstpersönlich mit Namen aufgezählt. In die Nachfolge berufen. Und diese 12 sind fast immer dabei. Aber es sind auch manche andere dabei. Man könnte meinen, reiner Männerhaufen. Weit gefehlt. Lukas gibt uns einen kleinen, aber feinen Einblick in die Gesellschaft von Jesus. Wir lesen in Lukas 8, die Verse 1 bis 3. Und es geschah danach, dass Jesus nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 mit ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes. Und Susanna. Und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Oh, das klang gar nicht so wenig. Es war also ein bunter Haufen. Und es war nicht nur einfaches Fußvolk. Es waren auch Leute aus der oberen Ebene dabei. Die Frau des Verwalters des Herodes. Wir lesen, dass Jesus sie geheilt hat. Aber er hat auch die Maria aus Magdala geheilt. Und Magdala ist ja ganz in unserer Nähe. Am Westufer des Sees Genezareth. Da muss es passiert sein. 7 Dämonen sind ausgefahren. Ja, es gibt 2 Begriffe aus dem Griechischen, die so einen Dualismus aufzeigen in der Welt der Dämonen. Das ist die Eudämonie und die Kakodämonie. Vielleicht ratet ihr, was wohl das eine und andere bedeuten könnte. Die Dämonen sind nämlich entgegen der Auffassung, die es 2000 Jahre später haben sollte, gar nicht immer die Bösen. Sondern Dämonie heißt vom Geist ergriffen. Und die Eudämonie ist der Begriff für vom göttlichen Geist ergriffen. Und die Kakodämonie ist, wie das Wort sagt, vom unsauberen Geist ergriffen. Und sicherlich hat man auch hier in unserem Text hier diese unsauberen Geister gemeint. Und das kann sehr viel bedeuten. Unsaubere Geister, was ist das? Die Fantasie kennt keine Grenzen. Unsaubere Gedanken hat ja jeder außer uns. Wir kennen das, glaube ich, nicht, oder? Kennt ihr unsaubere Gedanken? Nein. Handlungen, die wie unter Zwang erfolgen. Man will es gar nicht, man tut es dennoch. Den Zwang, putzen zu müssen. Davon könnte meine Großmutter ein Lied singen. Der Zwang, über andere herzuziehen. Eigentlich will man das doch gar nicht. Und so gibt es die unendliche Palette aller möglichen Zwänge, die das Leben zur Hölle machen. Wo man merkt, hier ist was nicht im Lot. Hier stimmt was nicht. Und man findet den Weg nach draußen nicht. Wie in einem Teufelskreis. Immer dasselbe Lied. Dieselbe Leier. Immer dasselbe Elend. Und aus solchen geistigen Krankheiten können auch ohne weiteres körperliche Krankheiten resultieren. Weil wo der Geist im Ungleichgewicht ist, da wird auch der Körper irgendwann ins Ungleichgewicht kommen. Und so darf es uns nicht verwundern, wenn diese Maria aus Magdala, die Magdalena oder Magdalene genannt, von 7 Dämonen befreit wurde. Die haben sicherlich einen Zusammenhang gehabt. Und können wir uns auch vorstellen, wie es dieser Maria Magdala ging, als sie befreit wurde? Als auf einmal wieder die Lunge durchatmen konnte, tief. Der Blick sich öffnete, weitete. Das Glück in ihre Nähe sprang. Und sie wieder die Blumen blühen sah, den Klang der Vögel lauschte, den Duft der Rosen wahrnahm. Das ist Segen. Das ist Glück. Und liegt es nicht nahe, genau diesen, der diesen Schalter zum Glück umgelegt hat, ein Stück zu folgen und ihm weiter auf den Mund zu schauen, ins Herz zu sehen? Oh, das ist ein tiefes Bedürfnis. Aber es sind ja nicht nur Menschen um Jesus, die er geheilt hat, und auch nicht nur Frauen, sondern er steht auch da, es waren viele andere. Viele, viele andere, auch Frauen. Und die dienten ihm. Die hatten Freude daran, Jesus das Leben etwas leichter zu machen. Essen, Nahrung herbeizuschaffen, für Getränke zu sorgen, vielleicht auch mal einen etwas dickeren Läufer auf die steinige Erde zu rollen, damit man im Sitzen dann es etwas länger aushält. Wer weiß, so gibt es viele Möglichkeiten des Dienens. Und es ist schon erstaunlich, wie groß die Anziehungskraft war, die Jesus hatte. Ich meine, wir folgen ihm ja auch. Er hat ja auf uns auch eine Ausstrahlung, die fasziniert. Wir Männer, wir empfinden, da sind diese leuchtenden, lebendigen Augen von Jesus. Die erzählen eine Geschichte nach der anderen und jede Geschichte passt wie die Faust aufs Auge in unser Leben. Und wir lernen und lernen und lernen und merken, dass wir noch gar nichts bisher vom Leben begriffen hatten. Und jetzt beginnen sich unsere Augen zu weiten, zu öffnen und wir sehen, oh, eine Welt, wie reich die ist. Da wollen wir mehr davon. Bisher dachten wir, ja, ja, unser Reich um uns herum, das ist die Welt, mehr gibt's nicht. Und jetzt merken wir, das ist ja so weit. Das ist ja ohne Ende. Da wollen wir dranbleiben, da wollen wir lernen. Wie macht Jesus das, wenn er Leute anspricht und sie fesselt? Wenn er ihnen in einer großen Höflichkeit nicht zu nahe kommt, aber dann noch ganz tief in ihr Herz schießt. Und wie macht er das, wenn er Menschen, deren Leben aus dem Gleichgewicht gekommen ist, Worte zuspricht, vielleicht noch berührt, und dann ist wieder Gleichgewicht da? Dann sind sie gesund. Das ist cool, das ist gut. Oh, daran wollen wir auch teilhaben. Tja, wir Männer, das ist gut. Und ihr Frauen? Was interessiert euch an Jesus? Ja, es mag sein, zwischen Mann und Frau gibt es ja einiges andere mehr, was zwischen Mann und Mann nicht unbedingt so ist. Doch bevor ich jetzt dazu komme, etwas zu stilisieren, möchte ich nochmal betonen, dass es zwischen Mann und Frau so viele Nuancen gibt, dass man eigentlich keine Linie so einfach finden könnte oder ziehen sollte. Aber weil es halt auch viele Punkte gibt, die immer und immer wieder stimmen, ist es gut, in dieser Allgemeinheit einmal darüber zu reden. Ja, natürlich, die Maria Magdalena folgt Jesus nach, die ist geheilt worden, die ist happy, die ist glücklich, die liebt das Leben auf einmal wieder. Die mag Jesus. Und wenn eine Frau einen Mann anblickt, dann kann es passieren, dass da noch mehr ist. Dass eine innige Liebe ist. Eine Liebe, die universell ist. Wir sind es gewohnt, so diese Liebesformen in mehrere Bereiche zu unterteilen. Ja, da gibt es so die reine Liebe und die fleischliche Liebe und die andere Liebe noch, die freundschaftliche Liebe. Und haben das ganz schön zerteilt. Ich habe den Eindruck, die Frauen haben die wunderschöne Gabe, diese drei Teile wieder zusammenzufügen als Einheit. Da ist kein großer Unterschied. Es ist Liebe. Und diese Liebe zeigt sich im Dienen. Und diese Liebe zeigt sich in einem unendlichen Bedürfnis, dem nahe zu sein, den man liebt, aber zugleich auch einen nötigen und gehörigen Abstand zu wahren. Und sie merken bei Jesus etwas, was sie aus ihrer Rolle herausruft, aus der erstarrten Geschlechterrolle. Kennt ihr die erstarrte Geschlechterrolle? Die erstarrte Geschlechterrolle. Guckt euch um. Die könnt ihr so oft beobachten. Kaum hat sich ein Pärchen gefunden, schon schaut man sich um, ob es nicht noch etwas Besseres gäbe. Und siehe da, es scheint noch etwas Besseres zu geben. Na dann, was tue ich denn? Am besten, ich bin erstmal unzufrieden. Da ich aber aus meiner Rolle nicht so einfach herauskomme, muss ich jetzt irgendwie grummeln. Ich muss meinem Unmut Luft machen. Und das geht auf verschiedene Weise. Also zum einen kann man brachial ausbrechen. Schluss, aus. Ich will diese Enge nicht mehr, ich will raus. Das war auch durchaus zur Zeit Jesu so der Fall. Zum Beispiel, Es gab zwei größere Parteien, eine kleinere Partei. Die eine größere Partei waren die Sadduzäer. Das waren die Aristokraten. Das waren die, die das Familienleben als etwas ganz Normales und Ordentliches empfanden und auf ordentliche Umgangsformen Wert gelegt haben und sowieso nur am Gesetz des Mose festhielten. Das war die gehobene Schicht des Volkes, die ordentlich Geld verdiente, die ordentlich Ansehen hatten. Aber da sie so wenig waren, nicht ganz ohne die zweite Partei, die Pharisäer, regieren konnten. Und die Pharisäer, das war ein Volk, unser Meister Jesus hat es ja öfters ziemlich beleidigt. Die waren eine Geistesbewegung. Sie hatten nämlich das Gesetz des Moses ganz ernst genommen und hatten eine Mauer herumgebaut, indem sie noch zusätzlich viele, viele kleine Gesetze dazugenommen haben, damit ja niemand das Gesetz übertreten konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass in den ersten Zeiten dieses Pharisäismus das eine positive Geistesbewegung gewesen ist. Aber wie es mit solchen Geistesbewegungen ist, man behält die Hülle und den Geist verliert man. Passiert immer und immer wieder. Und so schließlich hat man all diese kleinen Gesetze noch erfüllt, aber der positive Geist, warum man das getan hat, ist irgendwie verloren gegangen. Aber diese Pharisäer waren zum Beispiel von dem Sinn einer Ehe, einer Zweisamkeit zwischen Mann und Frau auch durchaus überzeugt und hatten sie in Ehren gehalten. Sie sagten also, ohne Ehe geht nicht, passt nicht. Wie soll denn die Menschheit überleben? Ja, es muss doch Kinder geben. Es muss doch irgendwie geordnet weitergehen. Außerdem, das Mose-Buch zeigt sehr deutlich, wie es normalerweise zu gehen hat. Ja, und dann gab es noch eine kleinere Gruppe, die war ja unbeachtet. Die hielten sich etwas abseits. Das war die Gruppe der Essener. Und die darf man auf keinen Fall mit den Pharisäern verwechseln, weil die hatten vielleicht manche Überschneidungspunkte, aber in einem zum Beispiel waren sie sehr deutlich unterschieden, nämlich das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Die Essener waren nur Männer. Ja, immer Punkt. Also da gab es schon mal nichts zu verstehen. Männer verstehen sich untereinander. Und sie verachteten die Form des Zusammenlebens mit Frauen, weil sie darin, ich vermute, eine Behinderung ihrer geistigen Entwicklung sahen. Die Essener aber jedenfalls waren ein Volk, die sich absonderten und die aber nicht von Jugend auf sich einfach absonderten, sondern die haben erstmal was im gesellschaftlichen Leben getan. Die haben ihre Pflicht im gesellschaftlichen Leben erfüllt und sind dann mit 40, 50, 60 Jahren sind die dann ausgebrochen, haben sich zurückgezogen, mussten dann ein Jahr lang arg entbehren, allen möglichen Sachen. Und wenn sie das eine Jahr durchgehalten haben, durften sie noch 2 Jahre drauf weiter entbehren und dann erst wurden sie so als Vollmitglied angesehen. Also das war hart. Aber es sollte ja den Geist befördern. Und das zeigt uns eins, dass also dieses Mann und Frau, dass diese direkte Nähe, die auch in einer Ehe, ich glaube, am besten zum Ausdruck kommt, dass diese nicht immer als gut empfunden wurde, sondern dass Männer und Frauen auch Abstand suchten und brauchten. Und vielleicht auch, wenn das Leben ein Stückchen weitergegangen ist, etwas mehr Abstand. Jedenfalls so ist das Leben. Also wir sehen es ja daran, was gewesen ist, welche Kräfte in einem wirken. Man tut ja nichts, ohne dass nicht eine innere Kraft dies bewirkt. Und so ist diese Ordnung zwischen Mann und Frau, diese erstarrte Ordnung, der die Frauen entflohen sind und bei Jesus eine andere Ordnung gefunden haben, die ist sehr treffend im Buch Mose beschrieben. Wir lesen im Buch Mose, 1. Mose 3, Vers 16. Da sind die nun aus dem Paradies rausgeflogen, die beiden, haben Mist gebaut. Und Gott will die aber nicht ganz vernichten, sondern hat einen Plan. Und wir lesen, Moment, ich suche noch. Und zu der Frau sprach Gott: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Schön. Schön für die Männer. Ja, also nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Das Verlangen sein ist etwas missverständlich. Es bedeutet etwas anderes, als es dieses Wort suggeriert. Wir lesen nämlich fast den gleichen Wortlaut. Nochmal ein Kapitel weiter. Wer kennt es? In 1. Mose 4, Vers 7. Und da, wo etwas doppelt gesagt wird und ähnlich klingt, höchste Aufmerksamkeit. Da ist eine versteckte Botschaft. Und da ging es darum, dass der Kain zornig ist auf dem Abel, weil Abel opfert Gott, Gott freut sich, Kain opfert Gott, keine Freude zu merken. Abel, Mistbruder. Ja, er senkt sein Haupt, er grollt in sich hinein, er kann es gerade noch so an sich halten. Und dann sagt Gott zu ihm, der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Denke, denke. Oh, man könnte hier Konsequenzen ziehen, die sind gar nicht so interessant. Man hat es getan, man hat es getan. Die Essena zum Beispiel. Die Sünde verlangt nach mir, die Frau verlangt nach mir, aber ich werde über sie herrschen. Ja, ist das klar so? Das ist eine Feindschaftsankündigung vom Mann zur Frau. Und die Sünde, das Verlangen der Sünde ist ja nicht so, dass die Sünde sagt, ach mein lieber Kain, ich möchte dich haben. Nein, ich will über dich herrschen. Ja, aber so untergründig so. Ich will dich haben. Und in diesem Wortlaut dürfen wir auch diese erste Stelle verstehen. Die Frau, nach dem Mann wird die Frau verlangen. Ich will über dich herrschen. Aber der Mann wird herrschen. Ja, nun haben wir also zwei Herrschaftsformen des unterschiedlichen Geschlechts, die sich unterschiedlich ausdrücken. Und es könnte durchaus sein, dass ihr da ähnliche Parallelen seht. Das wäre durchaus normal. Der Mann ist es gewohnt, seine Herrschaft durch ein gewisses Imponiergehabe zum Ausdruck zu bringen. Na, da will man also etwas darstellen. Da ist man ein bisschen grobschnottrig. Du machst aber jetzt nur das, was ich sage hier. Ja? Ich will aber das und das machen jetzt. Ja? Klarer Fall? Mann. Klar. Ein bisschen patschig. Meinend. Er hat die Hosen an. Und um dem anderen Geschlecht noch etwas mehr von seiner Herrschaft zu zeigen, möchte er sein Gebiet erweitern. Er möchte gute Kleidung tragen, ein schickes Auto fahren. Er möchte, was weiß ich, irgendwelche erhabenen Posten einnehmen. Er möchte sein Gebiet weiter erweitern. Und wenn die Landesgrenzen nicht ausreichen, kann man auch durchaus mal einen Krieg führen. Man muss nur noch eine Ursache finden, die nicht so danach aussieht, als wenn es jetzt nur wegen der Frau wäre. Und so scheint es doch so, dass in diesem inneren Konflikt zwischen Mann und Frau, der besteht, die Frau charakterisiere ich gleich noch, der besteht, nicht nur ein persönliches Verhältnis beschrieben wird, sondern eine ganze Weltgeschichte beschrieben wird. Das, was in der Welt passiert, ist Ausdruck des Konfliktes zwischen Mann und Frau. Die Weltkriege, die gewesen sind mit unermesslichem Elend, ist, wenn nicht komplett, dann zumindest im wesentlichen Teil Ausdruck des Konfliktes zwischen Mann und Frau. Die Unfähigkeit, sich zu begrenzen, ist Ausdruck des Konfliktes, des nicht gelösten Konfliktes zwischen Mann und Frau. Und wenn wir hier unser Augenmerk drauflegen, dann legen wir auf etwas ganz Großes unser Augenmerk drauf. Dann legen wir an einem richtig großen Hebel unser Augenmerk drauf. Da können wir richtig viel verändern. Die Frau. Wie herrscht die Frau? Sie verlangt nach dem Manne. Sie braucht ja jemand, der das ausführt, was sie denkt. Es muss ja nicht so aussehen, dass sie das gesagt hat. Aber wenn der Mann das tut, reicht es doch schon. Ja. Und so ist oft interessant zu beobachten, wie auch das Verlangen der Frau eine Dimension der Unendlichkeit hat. Es ist keine göttliche Unendlichkeit, sondern es ist eine zerstörerische Unendlichkeit. Ein Verlangen, welches keine Grenzen findet. Mannübergreifend, dingübergreifend, länderübergreifend. Bestes Beispiel ist ja dieses schöne Gleichnis von, von Fischer und seine Frau. Na, was will sie denn? Sie will Kaiserin werden. Naja, und das ist aber noch nicht das Ende. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr es nicht kennt, lest es mal nach. Im Internet steht es schön. Aber der Mann rennt hin, ne? Da fragt den Fisch. Na, gucken wir mal, meine Frau hat gesagt, ich soll mal. Eine schöne, festgefahrene Ordnung. Und irgendwie kommt man aus diesem Dilemma ja auch nicht so richtig raus. Ja, man kaut daran ein Leben und denkt, nicht so schön gelaufen, aber gibt es denn was Besseres? Und wir lesen mal, was es Besseres geben könnte. Und da ist auch wieder Mose unser Inspirationsgeber in der Zeit vor dem Rauswurf von Adam und Eva. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Ich lese mal ab Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Also nachdrücklicher kann man das nicht sagen. So wie es gedacht war, ist nach dem Bild Gottes. Es ist etwas in den Menschen hineingelegt. Es ist etwas in dir und mir hineingelegt, dass dieses Bild Gottes reflektiert. Es ist da. Und manchmal spricht es zu dir. Vielleicht im Traum, vielleicht in stillen Augenblicken. Da gibt es mehr als dieses stumpfe Bekriegen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Diese beiden, Mann und Frau, die hier in diesem Bericht gemeinsam erschaffen wurde und in ihrer Gemeinsamkeit den Menschen darstellen. Man kann von Mensch nicht reden, wenn ich nur Mann sage. Man kann von Mensch nicht reden, wenn ich nur Frau sage. Man kann nur dann von Mensch reden, wenn ich beide in allen Nuancen, in allen Vielfältigkeiten in den Blick bekomme. Und dann haben dieser Mensch hat die Aufgabe, über die Natur zu herrschen. Nicht in einer Weise zu herrschen, dass man die Natur auseinandernimmt und die Grenzen des Raubbaus immer wieder überschreitet, dass man, um mal auf die aktuelle Problematik jetzt, ich gehe jetzt mal 2000 Jahre in die Zukunft, da kann ich mir vorstellen, dass es dort mächtig Probleme geben wird mit dieser Bevölkerung der Erde, vielleicht auch Überbevölkerung, und dass durch die Ausbeutung der Ressourcen auch mächtige Umweltprobleme kommen, dass man nicht so richtig weiß, was passiert mit dem Klima. Ist das jetzt menschengemacht? Ist das einfach nur Schicksal, Naturfolge? Aber wie gehen denn diese Menschen die Problematik an? Die denken, wir müssen das FCKW reduzieren. Okay. Wir müssen CO2 reduzieren. Ja. Wir schaffen Zertifikate. Wir machen einen Haufen Aktionismus. Wir blasen einen Haufen coole Ideen in den Äther. Aber die Menschen in 2000 Jahren sind noch nicht auf die Idee gekommen, dass verantwortungsvolles Herrschen über diese Natur eine Selbstbegrenzung in sich trägt. Eine gesunde Selbstbegrenzung auf ein gesundes Maß. Wie können Sie denn auch? Der Mann will herrschen und imponieren. Der muss größer werden, damit er eine Chance hat beim anderen Geschlecht. Und die Frau hat unendliche Wünsche. Wie will die sich begrenzen und dabei noch glücklich sein? Geht das? Und solange dieser Konflikt nicht gelöst ist, ist doch alles heiße Luft, was die dann machen. Weil die können sich nicht selbst begrenzen. Und selbst die Partei, die es groß auf die Fahne schreibt und thematisiert, sodass die anderen Parteien davon angesteckt werden, selbst diese predigt keine Selbstbegrenzung. Weil sie können es nicht. Sie sind gefangen im alten Rollenklischee. Und so ist diese Frage, die Jesus umtreibt, eine Frage des Überlebens der Menschheit. Lernen es Mann und Frau irgendeinmal, sich selbst zu genügen und ihre Rolle als Bewahrer der Schöpfung ernst zu nehmen, sich nicht ihre ganzen Energie im Gegeneinander aufzubrauchen und dabei immer größer und aufgeblasener zu werden, sondern ihre Energie mal in eine Richtung gemeinsam schauend, sich umarmend, sich verstehend, dazu benutzen, die Rolle als Bewahrer der Schöpfung ernst zu nehmen. Und das beginnt doch im Herzen, das beginnt doch im Frieden mit dem anderen. Und dieser Frieden, der kann ganz unterschiedlich sein. Man muss dazu nicht Ehepaar sein oder man muss dazu auch nicht Mönch sein oder Priester, sondern jeder für sich kann seine Form des gesunden Abstandes oder in der Nähe zum anderen Geschlecht bestimmen und diesen Frieden leben. Und das, was die Frauen gesehen haben bei Jesus, war genau dieser Frieden. Jesus ist nicht gekommen und hat ihnen jetzt erzählt, was die machen müssen, sondern er hat die angesehen, hat die verstanden. Der hat Frauen verstanden, der Mann hat Frauen verstanden. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Wunder, das ist der Sohn Gottes. Der kann das. Unglaublich. Und die Frauen, die haben das gespürt. Und die haben einfach in einer großen Dankbarkeit ihm gedient. Und selbst als er tot am Kreuz hing, sind sie ihm gefolgt. Haben sie ihm Ehre erwiesen. Wollten ihm das Beste tun. Das sind Frauen, die erlöst sind. Das sind Frauen, die nicht mehr diesem Ego-Trip folgen, sondern die einfach ein offenes Herz füreinander haben, für das Leben haben. Mit diesen Frauen kann es gelingen. Mit diesen Frauen kann die Welt gerettet werden, weil sie selbst gerettet sind. Und diese Frauen, die wir hier in unseren Evangelien beschrieben finden, die sind großartig. Ich finde es so faszinierend, wie die Evangelien, wie die Evangelisten das hinbekommen haben, diese Abstand und Nähe zu beschreiben. Da ist die eine Frau, sie wird als Sünderin angesehen von der Gesellschaft. Ja, du bist schlecht. Na, ganz klar. Klar, Rollenverteilung, schlecht. Die kommt jetzt rein ins Haus wo ein Pharisäer Jesus empfangen hat. Und dann lässt die an Jesus seinen Füßen rum. Aber ist doch schon ganz schön in der Nähe, ne? Also ist schon, das kribbelt schon ein bisschen. Und dann weint sie. Weil sie bei Jesus genau das findet, was sie verloren hat. Weil sie in ihm diese reiche Welt des Menschen, der Schöpfung findet, die sie nirgends gefunden hat. Sie hat sie gesucht. Sie hat sie bei Männern gesucht. Was weiß ich noch alles gesucht. Nicht gefunden. Dort ist der, bei dem das zu finden ist, wonach sie gesucht hat. Ihr Ebenbildspiegel hat sie gefunden. Und da werden wir doch immer die Füße mal ein bisschen mit Tränen benetzen können, oder? Ist doch okay. Jesus meint, es ist okay. Das ist menschlich, das ist okay. Oder die Frau, die litt, weil ihre Weiblichkeit nicht so dem Ideal folgte, der es normalerweise hat, so in einem bestimmten Abstand auch die Fruchtbarkeit wieder und wieder zu bringen. Und das hat man auch durchaus gemerkt. Und diese Frau sieht ihre Chance in dem Berühren von Jesus. Nur, was ist denn das? Und Jesus mitten im Gedränge. Und die Frau, die sagte, ich muss irgendwo den mal anfassen. Nur berühren. Ich sehe, das ist der Mensch. Und dann kämpft sie sich durch. Und sie schleicht sich an Jesus heran. Und schwupp, hat sie ihn irgendwo erwischt. Ich weiß nicht, ob hier an der Wade, am Po, am Rücken, wer weiß wo. Und im Gedränge, ja, da wird geschubst und gedrängelt. Und Jesus hält inne und sagt, halt, stopp. Hier hat mich jemand berührt. Und die Jünger sagen, ha, 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 klar hat euch jemand berührt. Bei dem Geschubse. Und nein, nein, ich habe gemerkt, wie eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und die Frau hat gedacht, oh, ich bin entlarvt. Die hat gemerkt, genau in dem Augenblick, wo sie ihn berührt hat, ist sie geheilt gewesen. Sie hat es gespürt. Und dann hat sie sich geschämt. Dann hat Jesus gesagt, alles okay. Dein Glaube hat dich geheilt. Und so kann dieser Blick auf die unverstellte göttliche Männlichkeit, Weiblichkeit, Menschheit, Menschlichkeit, kann auch diese verhauene Geschlechtergeschichten wieder ganz machen. Kann sie wieder in die Form bringen, die es sein sollen. Wir erleben, dass dieser Jesus, den wir nachfolgen, der uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, das, was er sagt, das will ich tun. So wie er handelt, dem will ich folgen. Darin ist mein Leben neu geworden und groß geworden. Dass hier in diesem kleinen Fleckchen Galiläa eine globale Revolution passiert. Und nicht ohne Grund ist der Glaube an Christus über die ganze Welt gegangen. In allen Schattierungen, mit manchen negativen Wirkungen, aber auch immer wieder ein Neuschöpfen der Kraft, die aus Jesus Christus zu schöpfen ist. Und das Bild der Christen äußert sich in einem ganz fantastischen Bild. Menschen, die Jesus nachfolgen, träumen davon, irgendwann mal richtig Hochzeit zu feiern. Und wisst ihr, was Hochzeit ist? Hochzeit ist diese Vereinigung der Gegensätze, die bisher nicht zusammengefunden haben, die sich bekriegt haben. Und dann feiern sie eine Innigkeit und eine Liebe, wie sie in einer Hochzeit gerne auch zum Tragen kommt. Und so möchte ich schließen mit einem Wort vom Johannes dem Täufer, der, als er Jesus sah und dann auch getauft hat, gesagt hat, steht in Johannes 3, Vers 29, Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er, Jesus, muss wachsen. Ich aber muss abnehmen.